Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Großbritannien will Asylbewerber, die es über den Ärmelkanal ins Land geschafft haben, bald nach Ruanda abschieben. Und zwar bevor sie ihren Asylantrag gestellt haben. Worum es in diesem Flüchtlingsdeal geht und was mit den Migranten in Ruanda passiert, das besprechen wir gleich. Außerdem berichten wir über eine umgekehrte Flüchtlingsroute. Wir besuchen europäische Kriegsflüchtlinge, die Zuflucht in Afrika gefunden haben. Und es geht in den Südpazifik. China hat ein Sicherheitsabkommen mit der Inselgruppe der Salomonen abgeschlossen. Unser Mitgefühl mag unendlich sein, unsere Fähigkeiten, Menschen zu helfen, ist es nicht. Diesen Satz hat Großbritanniens Premier Boris Johnson letzte Woche gesagt und er bezieht sich dabei auf Asylsuchende aus Afrika. Diese will Johnson künftig aus dem eigenen Land schaffen und zwar in das autoritär regierte Ruanda. Dort soll dann über deren Asylgesuch entschieden werden. Bei einem positiven Bescheid können sie dann allerdings nicht zurück nach Europa, sondern sollen in Ruanda bleiben. Letzte Woche haben die Briten einen entsprechenden Deal mit dem ruandischen Regime abgeschlossen und Dänemark plant ganz Ähnliches. Antje Diekans ist unsere Korrespondentin für die Region. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, wie konkret die Absprachen zwischen Ruanda und Großbritannien sind.
Na, in trockenen Tüchern ist da auch noch lange nichts, denn dafür benötigt die britische Regierung ja auch noch die Zustimmung des Parlaments. Also da sind bisher noch gar nicht die rechtlichen Voraussetzungen dafür gegeben, dass das Vorhaben auch umgesetzt werden kann. In Dänemark ist das ja quasi umgekehrt. Da hat das Parlament die Gesetze schon entsprechend geändert, dass Asylsuchende in Drittländer gebracht werden könnten. Aber da gibt es kein konkretes Abkommen mit Ruanda, obwohl man darüber auch schon häufiger in Kontakt war. Es wurde verhandelt, aber die dänische Regierung ist da wohl auch noch mit anderen afrikanischen Ländern im Gespräch. Was in diesem Vertrag jetzt steht, den Großbritannien mit Ruanda abgeschlossen ist, ist, dass das ostafrikanische Land etwa 140 Millionen Euro umgerechnet dafür bekommen soll, dass sie dann eben Asylsuchende aus Großbritannien aufnehmen, die dann ausgeflogen werden. Und Sie haben es schon gesagt, das ist dann auch ein One-Way-Ticket. Also selbst wenn dann der Asylantrag angenommen wird, dann soll es nicht wieder zurück nach Großbritannien gehen, sondern sie sollen auf jeden Fall in Ostafrika in Ruanda bleiben.
Ja, und dann sind sie da. Wo sollen die Asylsuchenden denn dann konkret untergebracht werden?
Ja, das hat sich die britische Innenministerin zuletzt in Ruanda angesehen. Da ist für die Unterbringung zunächst ein Gebäude in der Hauptstadt Kigali gedacht. Das sind mehrere Stockwerke und Zimmer mit jeweils zwei oder mehr Betten. Das muss man sich alles so ein bisschen so vorstellen wie ein Hotel der unteren Mittelklasse. Also aber schon hotelmäßig und jetzt nicht so ein Lagercharakter. Da könnten aber wohl nur etwa 100 Leute unterkommen. Die britische Regierung sagt bisher ja, dass vor allem junge Männer nach Ruanda geschickt werden sollen. Also eher keine Frauen und Kinder. Aber das ist auch alles noch sehr vage. Vergangenes Jahr sind etwas mehr als 28.000 Asylsuchende in Schlauchbooten an Großbritanniens Küste angekommen. Wie viele von ihnen dann letztendlich umgeleitet werden sollten, dazu gibt es keine Angaben bisher. Und die Frage ist auch, wie kostspielig das Ganze dann letztendlich wirklich werden würde. Kritiker verweisen auf die immensen Ausgaben, die Australien damit hat, dass es Asylsuchende auf entlegenen Inseln im Pazifik unterbringt. Also da dürften dann auch die bisher eingeplanten 140 Millionen Euro in Ruanda nicht lange reichen. Das ist dann wirklich nicht viel.
Wenn in Europa Menschen dann Asyl bekommen, können sie, wenn es gut läuft, arbeiten, ganz normales Leben führen. Wäre so etwas in Ruanda überhaupt denkbar?
Na, vor ein paar Jahren hat sich das Rote Kreuz in einer Studie angesehen, welche Perspektiven Geflüchtete in Ruanda haben. Und das Ergebnis war da eher desillusionierend. Also sie bekommen kaum Unterstützung, hatten keine Chance auf Arbeit und die meisten endeten letztendlich als Bettler in den Straßen. Dabei muss man dann auch im Hinterkopf haben, wie die Menschen in Ruanda selbst leben. Der Weltbank zufolge muss mehr als die Hälfte der Bevölkerung mit weniger als $2 am Tag auskommen. Ein großer Teil lebt von der Landwirtschaft, baut ein bisschen Gemüse an, hält ein paar Kühe. Aber Ruanda ist jetzt schon auf dem Kontinent das Land, das am dichtesten besiedelt ist. Da ist also schlicht und einfach dann auch kein Land mehr übrig, auf dem sich dann noch die Neuankömmlinge niederlassen könnten. Also dieser Traum von einem normalen Leben, der würde sich in Ruanda wohl nicht erfüllen.
Die stellvertretende UNHCR-Hochkommissarin, die kritisiert, dass das Abkommen gegen Asylrecht und gegen die Genfer Konvention verstößt. Ist diese Kritik stichhaltig?
Na, die Kritik ist vor allen Dingen ein bisschen schräg, weil das UNHCR selbst regelmäßig Asylsuchende in Ruanda unterbringt. Seit 2019 werden da Migranten und Geflüchtete aus Libyen dorthin gebracht. Meist sind das Menschen aus afrikanischen Ländern wie Somalia oder Eritrea, bisher etwa 1.000. Und die letzte Maschine kam da gerade erst jetzt im März an. Und für diese Asylsuchenden gibt es dann eine Einrichtung etwas außerhalb der Hauptstadt. Für die meisten ist dann Ruanda so eine Durchgangsstation, die bleiben also letztendlich nicht da. Und auch Israel hat übrigens schon Migranten nach Ruanda ausgeflogen und dort untergebracht. Zwischen 2014 und 2017 kamen rund 4.000 dort an und auch in das Nachbarland Uganda. Das waren vor allem Geflüchtete aus dem Sudan und Eritrea. Die Menschen wurden dann dort mehr oder minder ihrem Schicksal überlassen, hat man dann festgestellt, also schlecht untergebracht auch und haben Ruanda dann wieder verlassen. Also viele sollen danach dann sogar weiter nach Libyen gezogen sein, um dann nochmal eine Flucht nach Europa zu versuchen.
Was verspricht sich Ruanda davon? Geht es dabei vor allem um Geld?
Es geht vor allem auch um Prestige, ja, und auch um das Finanzielle. Also Ruandas Präsident Paul Kagame ist nahezu ein Meister darin, ausländische Gelder einzutreiben und Projekte ins Land zu holen. Das Land erhält jedes Jahr über 1 Milliarde Euro an ausländischer Hilfe. Ist also eine funktionierende Entwicklungsdiktatur, kann man sagen. Und so ein Abkommen wird von Ruandas Regierung sicher auch als Chance gesehen, die Beziehungen zu Großbritannien weiter auszubauen, sodass die ausländischen Partner dann auch eher geneigt sind, über Menschenrechtsverletzungen im Land hinwegzusehen, darüber hinwegzusehen, dass die Opposition unterdrückt wird. Kagame hat das immer schon sehr gut hinbekommen. Manche ausländische Staatschefs haben ihn regelrecht hofiert. Also auch mit Tony Blair hatte oder hat er zum Beispiel ein sehr enges Verhältnis. Da spielt immer noch eine große Rolle, dass Kagame 1994 den Völkermord in Ruanda beendet hat und ihm das eben die internationale Gemeinschaft sehr hoch anrechnet.
Wie werden diese britischen und auch dänischen Pläne in Ruanda selbst gesehen?
Lautstarke Kritik an der Regierungspolitik, die gibt es in Ruanda ja eher selten, aber die Demokratische Grüne Partei dort hat doch kritisiert, dass die britische Regierung ihre Verantwortung einfach abgeben würde, weil sie das Geld dazu hat. In Ruanda gäbe es jetzt schon zu wenig Land für die Bevölkerung und deshalb Konflikte. Das könne sich dann eben durch die Aufnahme der Asylsuchenden noch verschärfen. Und das mag auch so ein bisschen das widerspiegeln, was die Bevölkerung dann in Ruanda an Sorgen mit diesem Gedanken verbindet. Interessant war dann noch die Schlagzeile einer überregionalen Zeitung, dem East African. Da hieß es, Ruanda nimmt die Migranten aus Großbritannien, die Kenia nicht wollte. Denn die britische Regierung, die war auch mit Kenia in Gesprächen. Aber da hat dann die Regierung in Nairobi gesagt, nein, danke. Da stimmt einfach die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht. Und darum nehmen wir diese Asylsuchenden nicht auf.
Großbritannien hat einen Asyldeal mit Ruanda geschlossen. Über die Details sprach ich mit unserer Afrika-Korrespondentin Antje Diekanz. Der Krieg in der Ukraine hat auch Flüchtlingsrouten ein wenig auf den Kopf gestellt. Seit einigen Wochen ist nicht mehr nur Europa Ziel für afrikanische Flüchtlinge. Es läuft auch umgekehrt. Europäer suchen Zuflucht vor Krieg und Zerstörung in Afrika. Genauer gesagt in Marokko. Einige hundert ukrainische Flüchtlinge sind seit Beginn des Krieges in Nordafrika gelandet. In diesem Fall ohne ihr Leben in die Hand krimineller Schlepper zu legen. Wie lange die Ukrainer bleiben dürfen, ist noch unklar, auch wovon sie leben werden. Stefan Ehlert hat eine ukrainische Familie in Casablanca getroffen.
Nein, sagt Valentina Endina, sie habe sich nie vorstellen können, dass sie einmal ins Ausland flüchten müsse. 64 Jahre ist die Apothekerin alt. Über Ungarn und Istanbul kam sie vor 4 Wochen in Casablanca an. Ihr Gepäck?
Koschko und Passport, Zagranpassport.
Nur ihre Katze Lola und den Pass hatte Valentina Endina dabei, als sie und ihre jüngere Tochter, die 37-jährige Irina, bei Irinas Schwester in Casablanca aufgenommen wurden. Wir gehen zurück, wenn die Ukraine den Krieg gewonnen hat, sagt die gefasst wirkende Rentnerin. Ihre Tochter Irina wirkt nicht ganz so stabil. Sie schwankt zwischen Traurigkeit, ja fast Lähmung einerseits und andererseits Erleichterung darüber, in Sicherheit zu sein.
I was very happy to meet sister and we
ich war so froh, hier zu meiner Schwester zu kommen und normalen Sauerstoff zu atmen ohne Qualm, den blauen Himmel zu sehen, keine Panzer, keine Bomben. Wir haben im Gebiet von Saltavka gewohnt, vielleicht 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Das war sehr gefährlich mit Luftangriffen, Bomben und Bränden. Wir hatten große Angst.
It's very, very dangerous and we are very afraid.
Saltavka ist ein Stadtteil im Nordosten von Charkiw. Während wir im sicheren Casablanca miteinander sprechen, melden Agenturen, dass es in Charkiw erneut zivile Todesopfer gab. Irina und ihre Mutter hätten bis zu ihrer Flucht am 7. März viele Stunden im U-Bahn-Tunnel verbracht, sagen sie, zum Schutz vor den Bomben. Irina zeigt im Handy ein Foto, einen Blick aus der Wohnung im 9. Stock ihres Mietshauses. Eine Industrieanlage in Flammen ist zu sehen, gigantische brennende Ölspeicher, so erklärt sie das Feuermeer am Horizont. Als sie dann beim Einkaufen um die Ecke auf Geschosshülsen gestoßen seien, hätten sie und ihre Mutter beschlossen, zur Schwester Elena nach Casablanca zu fliehen. Nach einigen Umwegen erlangten sie in Ungarn das kostbare Besuchervisum für Marokko.
I hope we can change our visa.
Ich hoffe, wir können unsere Besuchervisa in Familienvisa umtauschen, damit wir länger bleiben können. Immerhin haben Irina und ihre Mutter überhaupt erst mal ein Visum bekommen, denn das ist nicht so einfach. Während russische Staatsangehörige ohne Probleme ein Touristenvisum für Marokko bekommen können, ist es für Ukrainer und Ukrainerinnen offenbar schwierig, es sei denn, sie haben Angehörige in Marokko. Die 21-jährige Viktoria Petrichkovic aus Mykolaiv hat dieses Glück nicht. Ihre Eltern haben sie zur Sicherheit ins Ausland geschickt, Mutterseelen allein. Viktoria wartet in Südspanien darauf, zu ihrem Freund nach Marokko ausreisen zu dürfen. Ich habe hier keine Möglichkeit, alle Dokumente zu beschaffen, die nötig sind. Und ich verstehe die Logik nicht, wieso Russen in Marokko einreisen können, aber Ukrainer nicht. Wie soll jemand ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, fragt sich die junge Frau, wenn die zuständige Behörde in der Ukraine geschlossen ist oder gar zerbombt wurde. Ungewiss bleibt auch die Zukunft von Irina Endina und ihrer Mutter in Casablanca, denn ihre Visa laufen am 30. Mai aus. Rund 120 ukrainische Frauen, die in Marokko verheiratet sind, haben sich jetzt mit einem Brief ans marokkanische Außenministerium gewandt, um für ihre geflüchteten Verwandten Asyl und Duldung zu erlangen. Was, wenn es nicht klappt? Darüber mag Irina Endina nicht nachdenken.
No plan B.
Irinas Schwester Elena lebt seit 20 Jahren in Marokko. Die studierte Ingenieurin arbeitet als freiberufliche Floristin in Casablanca. Sie und ihr marokkanischer Mann haben zwei Kinder, die sich natürlich freuen, dass Großmutter und Tante sich um sie kümmern. Elena hat alle Bürgschaften für ihre Angehörigen übernommen, alle Kosten, Versicherungen, Behördenkram. Sie werde ihre Mutter und ihre Schwester nicht zurück ins Ungewisse schicken.
No, c'est ma toute petite famille.
Nein, das ist meine kleine Familie. Wir werden versuchen, hier eine legale Lösung zu finden, damit sie in Marokko bleiben können.
Auf unsere Anfrage, wie lange die Ukrainer bleiben dürfen, wollte die marokkanische Regierung nicht antworten, möglicherweise um Spielräume zu bewahren. Stefan Ehlert berichtete. Die Salomonen sind eine kleine Inselgruppe im Südpazifik, etwa 1000 Kilometer östlich von Neuguinea. Australien im Süden ist auch nicht weit, Neuseeland ebenfalls nicht. Äußerst weit entfernt ist dagegen China. Und dennoch haben die Chinesen jetzt ein Sicherheitsabkommen mit eben diesen Salomonen geschlossen. Der chinesische Außenamtssprecher sagte, die Kooperation ziele darauf ab, die soziale Stabilität auf den Inseln zu fördern. Es gehe um humanitäre Hilfe und richte sich nicht gegen andere Staaten. Das sehen die Australier freilich anders. Sie befürchten, dass nach der humanitären Hilfe das chinesische Militär kommt und die Region destabilisiert. Lena Bodewein ist unsere Korrespondentin für die Region. Frau Bodewein, bei dem Abkommen geht es zumindest vordergründig um Stabilität. Tatsächlich hat es ja auf den Salomonen Ende 2021 Krawalle, Ausschreitungen gegeben. Wie ist momentan die Sicherheitslage?
Die hat sich wieder entspannt tatsächlich. Also damals haben die Salomonen aus dem Pazifik, aus den Nachbarländern Polizisten und Sicherheitskräfte angefordert, um die Situation zu befrieden. Also haben Australien und Neuseeland als die großen Nachbarländer, aber auch Fidschi und Papua-Neuguinea Hilfskräfte geschickt, Polizisten geschickt, die das eben dann in den Griff bekommen haben. Und so ist die Lage jetzt eigentlich wieder ruhig.
Es hat ja schon seit Jahren oder es gibt seit Jahren immer mal wieder Proteste und Auseinandersetzungen auf den Salomonen. Wo liegen da die Ursachen?
Also zunächst mal waren die Gründe für die jüngsten Unruhen die lagen darin, dass die Salomonen sich von Taiwan ab und China zugewandt haben. Die Salomonen waren, wie einige andere Pazifikinseln auch, einige der Länder, die Taiwan eben diplomatisch anerkannt haben. Aber wie auch andere Pazifikstaaten, Kiribati zum Beispiel, haben sie jetzt gesagt, nö, wir brechen die diplomatischen Beziehungen mit Taiwan ab und wenden uns China zu. Wir erkennen Taiwan nicht mehr diplomatisch an. Und das hat einen Teil des Landes aufgebracht. Also eine größere Provinz befürchtet eben einen Ausverkauf an China. Es war zum Beispiel schon eine Insel verpachtet worden auf 75 Jahre hinweg. Und da wird gefürchtet, dass jetzt ein großer Fischereihafen oder auch Militärhafen dort eingerichtet wird. Und die Sorge ist eben auch groß, dass die Fischgründe ausgenutzt werden von China. Also war ein Teil des Landes, kann man eigentlich grob sagen, pro China und der andere pro Taiwan. Und so begannen die jüngsten Unruhen. Aber das ist eigentlich ein Stellvertreterkonflikt, denn der Kern der Unzufriedenheit liegt darin, dass es eine ungleiche Ressourcenverteilung gibt, dass es Arbeitslosigkeit und Armut in einem Teil des Landes gibt. Also die Salomonen bestehen ja aus 1000 Inseln und in manchen von denen gibt es eben mehr Arbeitslosigkeit und mehr Armut als in anderen. Und es gibt auch Vorwürfe, dass sich die Holzindustrie, die ein wichtiger Industriezweig der Salomonen ist, bereichert, ohne dass das Land davon etwas abbekommt. Und das ist etwas, das immer wieder schwelt, solange ein Staat eben aus so vielen Inseln besteht, die ja einfach sehr ungleich in der Ressourcenverteilung sind.
Bislang hat sich die Regierung an seine Nachbarstaaten gewandt, um Frieden zu sichern. 2017 hat etwa Australien eine Friedenstruppe geschickt. Und dieser Schwenk zu China, der ist jetzt eben auch mit diesem Abwenden von Taiwan zu erklären, oder wie?
Wenn man es jetzt mal so aus Sicht der pazifischen Inseln betrachtet, eben dieser ganzen kleineren Inselstaaten, dann sagen die, naja, wir gucken halt, dass es uns gut geht. Der Premierminister von den Salomonen, der Sogavare, sagt, wir müssen für uns selbst sorgen und das tun wir, indem wir unsere Fühler überall hin ausstrecken. Das heißt nicht, dass wir unser Sicherheitsabkommen, das wir auch mit Australien haben, dass wir das aufkündigen. Aber es muss ja nicht nur ein Partner sein. Also sie fühlen sich auch manchmal alleingelassen. Australien hat eben auch die Entwicklungshilfe reduziert in den vergangenen Jahren, war dort nicht mehr besonders präsent. Und das ist eben genau die Lücke, in die China auf vielen dieser Pazifikinseln reingrätscht. Es ist sehr präsent, indem es Infrastruktur schafft oder es zumindest anbietet, indem es Häfen ausbaut und auch einfach da ist mit Botschaftern. Und das ist was, was eben Australien, Neuseeland und auch die verbündeten USA vernachlässigt haben. Und ja, jetzt bemühen sich alle diese westlichen Staaten wieder dort mehr aufzutreten, aber die viele von den Pazifikinseln sagen, wir spielen unsere Karten halt, wir spielen die beiden Seiten gegeneinander aus und gucken, von wem wir welche Hilfe bekommen.
Und welche Folgen hat jetzt dieses Sicherheitsabkommen mit China ganz konkret?
Also für die Salomonen heißt es erstmal, dass sich die ganzen anderen potenziellen Bündnispartner oder auch schon vorhandenen Bündnispartner erregen und bewegen. Also Australien, Neuseeland, alle wenden sich ganz besorgt an die Salomonen. Die USA sind da auf einmal mit einer Delegation. Die sind in dieser Woche auf die Salomonen gereist und sie sagen auch, ja, wir wollen schneller als schon geplant eine Botschaft hier eröffnen. Das heißt also, es hat schon etwas in Bewegung gebracht, dass sich mehr um die Salomonen gekümmert wird. Das ist zumindest ein Effekt schon mal, den sie erreicht haben. In dem Abkommen selbst, das jetzt zwischen China und den Salomonen besteht, steht eben etwas von der Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung und dem Schutz von Eigentum und von humanitärer Unterstützung und Reaktion auf Naturkatastrophen. Mehr Details sind aber nicht bekannt gegeben worden und das ist eben genau das Problem. Laut einem Entwurf, der an die Presse durchgesickert ist, sollen weder die Salomonen noch China etwas öffentlich machen über die Zusammenarbeit. Die Salomonen dürfen nach diesem geleakten Dokument Polizei, auch bewaffnete Polizei, Militär und andere Sicherheitskräfte von China anfordern, um die soziale Ordnung aufrechtzuerhalten und ihr Eigentum zu schützen. Das öffnet quasi beiden Seiten Tür und Tor, aber dass China da eben auch auf eine Art und Weise vordringen kann und das ist eben die große Sorge, über die nicht gesprochen werden soll.
Die Sorge besteht ja auch bei US-Diplomaten, bei Australien, bei Neuseeland, dass eben das sozusagen ein Anfang ist für die Stationierung von militärischen Kräften.
Wenn man diesem geleakten Dokument folgt, dann gibt es eben dieses Hilfsersuchen, dass die Salomonen eben von China sich Hilfe holen können, dass sie auch bewaffnete Polizisten anfordern können. Aber was der Premierminister der Salomonen ganz klar sagt, eine Militärbasis, die gehört nicht zu dem Abkommen. Also dass sie da wirklich sich eine dauerhafte Basis aufbauen und dauerhaft stationiert sind, das soll eben nicht geschehen. Es soll quasi ein flexibles Abkommen sein.
China versucht ja seit einiger Zeit, den Einfluss der USA im Südpazifik zurückzudrängen. Ist das Abkommen ein wichtiger Schritt bei diesem Vorhaben?
Es ist in gewisser Weise schon ein Erfolg. Also viele Australier weisen darauf hin, dass vor 80 Jahren im Zweiten Weltkrieg die Japaner die Salomonen besetzt hätten und damit Australien bedrängen wollten und alle wichtigen Pazifikrouten einnehmen wollten. Und das sei China nun mit diesem Schritt auf eine diplomatische Weise gelungen. Und das würde eben schon das, was gerade Australien und Neuseeland bisher hochgehalten haben, in Unordnung bringen. Also Australien und Neuseeland haben sich bisher immer so auf die pazifische Familie, so nennen sie das auch, eingeschworen, zu denen eben die pazifischen Inselstaaten wie Fidschi, Kiribati, Tonga, Vanuatu und eben auch die Salomonen gehören und wo es viele Kooperationen gibt, eine enge Zusammenarbeit auch in humanitärer Hilfe, bildungspolitisch und eben auch sicherheitspolitisch. Und wenn China da jetzt in eine Lücke grätscht, dann kann das eben auch ein klares Zurückweisen des Westens sein. Und das ist eben etwas, das sie auf vielen dieser Inseln im Pazifik versuchen, genauso wie die USA das eben auf vielen dieser Inseln im Pazifik versuchen, wieder auszugleichen. Also wenn man nach Kiribati reist oder nach Fidschi reist, dann sieht man immer wieder Projekte von Australien gefördert, von Neuseeland gefördert, von den USA gefördert, von Japan gefördert und eben immer mehr und immer neuere Projekte von China gefördert. Also es ist eine Diplomatie der Infrastruktur.
China hat ein Sicherheitsabkommen mit den Salomonen geschlossen. Was die Chinesen damit bezwecken, das habe ich mit unserer Korrespondentin Lena Bodewein besprochen. Ranger in afrikanischen Nationalparks sind berüchtigt für ihre rabiate Vorgehensweise. Wenn sie auf Wilderer treffen, schießen manche direkt auf die Leute, ohne groß vorzuwarnen. Was Rangern aus dem Kahuzi-Biega-Nationalpark in der Demokratischen Republik Kongo vorgeworfen wird, das hat allerdings eine völlig andere Dimension. Dort sollen Parkwächter schwere Menschenrechtsverbrechen begangen haben. Sie sollen Mitglieder der Volksgruppe der Batwa vergewaltigt und getötet haben, um sie aus dem Park, der ihr Lebensraum ist, zu vertreiben. So stellt es jedenfalls der Bericht einer Menschenrechtsorganisation dar. Der Park wird größtenteils von Deutschland finanziert, weshalb die Bundesregierung jetzt Aufklärung fordert. Katja Rühl.
Der dichte Regenwald im Kahuzi-Biega-Nationalpark im Osten des Kongo ist voller Vogel- und Tierstimmen. Auch das Zirpen und Summen der Insekten ist allgegenwärtig. Auf den ersten Blick ein Paradies. Ganz anders klingt das, was Kibibi Kaloba berichtet. Sie gehört zu hunderten Ureinwohnern vom Volk der Batwa, die aus dem Nationalpark geflohen sind und im nahen Rohbau eines Krankenhauses Zuflucht suchten. Kaloba und andere Überlebende haben mit der Deutschen Welle über ihre Erlebnisse gesprochen. Im November vergangenen Jahres habe sie auf ihrem Feld gearbeitet, als sie von einem Angriff auf ihr Dorf hörte, erzählt die 30-jährige Kaloba. Sie sei so schnell wie möglich nach Hause gerannt. Als ich ankam, musste ich feststellen, dass mein Haus schon niedergebrannt war. Aus den Resten stieg Rauch. Ich nahm einen Stock, um in der Asche zu stochern. So fand ich den Schädel von einem meiner Kinder. Zwei ihrer insgesamt 5 Kinder kamen in den Flammen um. Mit den überlebenden 3 ergriff Kaloba die Flucht. Augenzeugen unter den Dorfbewohnern zufolge waren Parkranger und Soldaten der kongolesischen Armee die Täter. Davon ist auch Mbuva Kalimba Bashirembera überzeugt, Chef der Batwa-Gemeinschaft. Sie wurden von der Wildschutzbehörde geschickt. Seit 2019 sind sie jedes Jahr gekommen, um uns anzugreifen. Sie haben Menschen nicht einfach getötet, sondern ihnen die Arme abgeschnitten und sie anderen gezeigt. Sie haben gesagt, die anderen sollten ihre Felder verlassen, sonst würden sie alle ausrotten. Die Vorwürfe wurden 2019 erstmals bekannt und den wichtigsten Gebern für den Erhalt des Kahuzi-Biega-Nationalparks mitgeteilt, schreibt die Menschenrechtsorganisation Minority Rights Group in einem kürzlich veröffentlichten Bericht. Dazu habe auch die deutsche Regierung gehört. Trotzdem sei nichts geschehen, die Gelder weitergeflossen, kritisiert Robert Flammerfeld, der Autor der Studie, in einem Interview der BBC. Wir haben eine dreijährige Kampagne organisierter Gewalt gegen Mitglieder der Batwa-Gemeinschaft dokumentiert. Wenn ich von organisierter Gewalt spreche, dann meine ich Angriffe, bei denen Dörfer, die von Hunderten von Menschen bewohnt wurden, gezielt zerstört, mit einer Reihe von schweren Waffen beschossen und vollständig niedergebrannt wurden. Zivilisten wurden mit schweren Waffen sowie automatischen Gewehren und Maschinengewehren beschossen. Leichen wurden auf grausame Weise verstümmelt, Batwa-Frauen in Gruppen vergewaltigt und andere Formen massiver Gewalt ausgeübt. Der Bericht fußte auf Interviews mit mehr als 550 Augenzeugen, darunter Parkwächtern, die eingeräumt hätten, bei den Verbrechen mitgemacht zu haben. Sein Team habe außerdem niedergebrannte Dörfer besucht, aus denen noch Rauch aufstieg, frisch ausgehobene Gräber gesehen und weitere physische Beweise für die Verbrechen gesammelt. Laut dem Bericht wurden mindestens 20 Angehörige der Batwa von Parkwächtern und Soldaten in drei Anschlagsserien zwischen 2019 und 2021 getötet. Mindestens 15 Frauen wurden demnach Opfer von Gruppenvergewaltigungen und hunderte Menschen seien vertrieben worden, nachdem ihre Dörfer niedergebrannt worden seien. Alle Parkwächter, mit denen wir gesprochen haben, beschrieben diese Angriffe als Teil einer institutionellen Politik. Damit handelte es sich also nicht um eine Reihe von Angriffen, die auf die Initiative einiger Einzelpersonen zurückgingen. Sie wurden im Gegenteil auf höchster Ebene von der Parkleitung als Teil der Parkpolitik sanktioniert, um die Batwa gewaltsam aus dem Schutzgebiet zu vertreiben, obwohl der Kahuzi-Biega-Nationalpark auf dem Land ihrer Vorfahren liegt. Die kongolesische Naturschutzbehörde ICCN hat auf eine Bitte um Stellungnahme der ARD nicht reagiert. Das Bundesentwicklungsministerium als wichtiger Finanzier des Nationalparks forderte Aufklärung durch die kongolesischen Behörden. Sollten die Vorwürfe zutreffen, werde es Konsequenzen auch für die deutsche Unterstützung des Nationalparks geben.
Vertrieben und getötet für den Naturschutz. Katja Rühl berichtete über mutmaßliche Menschenrechtsverbrechen in der Demokratischen Republik Kongo. Und das war's von uns, von Eine Welt. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.